das kühle Nass und der Profit, der Ausverkauf des Wassers in Lateinamerika.
Wasser, ein knappes und lebenswichtiges Gut, aus dem auch Profit geschlagen werden kann. Die Privatisierung des Wassersektors ist in Lateinamerika ein schleichender Prozess. Auch die deutsche Regierung spielt hierbei eine große Rolle, wie am Beispiel von Bolivien in La Paz und seiner ärmeren Nachbarstadt El Alto zu sehen ist. Thomas Fritz vom Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile und Lateinamerika in Berlin untersuchte diesen Fall näher.
Im Jahr 1997 ist es zu einer Privatisierung in La Paz und in El Alto gekommen. Ein Konzessionsvertrag wurde vergeben an ein internationales Konsortium, Aguas del Illimani. Konsortialführer ist hier der französische Wassermulti Suez, das ist der Weltmarktführer im Wassersektor. Und dieser Konzessionsvertrag ist gescheitert. Im Jahr 2004 gescheitert. Es hat Protestwellen gegeben von der Feruve, den Nachbarschaftsräten von El Alto, die gesagt haben, die Preise sind enorm gestiegen innerhalb kurzer Zeit. Aber vor allem, was ein großer Kritikpunkt ist, 200.000 Menschen in El Alto sind nicht an das Wassernetz angeschlossen worden.
El Alto liegt auf einem Hochplateau am Rande von La Paz. Es ist eine Stadt, die sehr schnell aufgrund der Landflucht wächst. Teil des Vertrages mit Suez war, ein bestimmtes Kontingent an neuen Anschlüssen zu erreichen, was aber nicht erfolgte. Es wurde nicht in dem Maße, wie vertraglich beschlossen, in El Alto investiert. Gleichzeitig sind aber die Wasserpreise um das Dreifache gestiegen, so Thomas Fritz.
Nachdem aber dieser Konzessionsvertrag dann aufgekündigt wurde, aufgrund des Drucks der Bevölkerung in La Paz und El Alto, intervenierte die deutsche Entwicklungshilfeorganisation, die deutsche Botschaft und haben gesagt, Kredite Deutschlands zur Lösung der Wasserfrage, zur Lösung der Wasserkrise in La Paz und El Alto. Diese Kredite, die werden nur fließen, wenn es weiterhin zu einer Beteiligung des Privatsektors auch bei einem neuen Vertrag für ein Wasserversorgungsunternehmen in La Paz und El Alto kommt.
Die Vorgehensweise der Wasserprivatisierung ist in vielen Fällen ähnlich. Zunächst bereiten Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit den Boden für die Privatisierung. Im Falle Deutschlands ist es die Gesellschaft für technische Zusammenarbeit oder die Kreditanstalt für Wiederaufbau. Sie vergeben Kredite an die Regierung Lateinamerikas mit der Auflage, dass sie deutsche oder europäische Unternehmen für die Vorhaben beauftragen müssen. Zusätzlich schlagen sie den Regierungen Gesetzesentwürfe vor. Im Fall von Bolivien entwarfen sie ein Wassergesetz, das besagte, dass der Wassersektor komplett umstrukturiert werden müsste. Kleine Kooperativen müssten fusionieren und die Beteiligung des privaten Sektors müsste vorangetrieben werden. Auch andere internationale Institutionen waren an der Wasserprivatisierung in Bolivien beteiligt, so Elisabeth Peredo von der Stiftung Solon.
Im Fall von Bolivien und wie in vielen anderen Ländern wurde das Wasser aufgrund des Drucks von der Weltbank und der Interamerikanischen Entwicklungsbank privatisiert. Im Austausch wurde Bolivien hierfür ein Teil der Auslandsschulden erlassen. Das betraf sowohl Cochabamba als auch El Alto und La Paz.
Doch auch öffentliche Unternehmen gewährleisten in Lateinamerika nicht unbedingt eine gute Wasserversorgung. So fordern die Bewohner von El Alto und La Paz ein öffentliches Unternehmen, das sozial kontrolliert wird, womit die frühere hohe Korruption verhindert werden soll. Ein weiteres Beispiel der Wasserprivatisierung in Bolivien ist die Stadt Cochabamba. Die Versorgung wurde an den US-amerikanischen Konzern Bechtel vergeben und wie in La Paz und El Alto wurde nur ein Bruchteil der vertraglich festgelegten Investitionen getätigt. Ganze Stadtteile wurden von dem Zu- und Abwassersystem ausgeschlossen und die traditionell gemeinschaftlichen genutzten Brunnen fielen in die Hände von Bechtel. Wie in allen lateinamerikanischen Städten ist auch hier die Wasserversorgung einkommensabhängig. Das heißt, reiche Stadtteile sind sehr gut versorgt und die Ärmeren erhalten gar kein Wasser oder nur zeitlich reduziert. Die Bevölkerung von Cochabamba erhob sich Ende der 90er Jahre gegen diese Politik. Die Privatisierung wurde gestoppt und eine lokale Kooperative übernahm die Wasserversorgung, so Thomas Fritz vom Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile und Lateinamerika.
Der Fall Cochabamba wird aufgrund dieses Volksaufstands, den es dort gegeben hat, vielfach als ein positives Beispiel für Widerstand und für auch Rekommunalisierung betrachtet international, weil es ist gelungen, nachdem der Konzessionsvertrag nur wenige Monate lief, diesen Konzessionsvertrag wieder aufzulösen und das internationale Konsortium herauszuwerfen aus Cochabamba. Bloß was ist in der Folge geschehen? In der Folge hat die Coordinadora dort der Zusammenschluss der Bürgerinitiativen, die gegen den Konzern Bechtel gekämpft haben, der Konsortialverband Führer gewesen war im Cochabamba, versucht, soziale Kontrolle auszuüben in dem rekommunalisierten Unternehmen. Und dieses ist ein ungemein schwieriger Prozess. Man hat wirklich versucht, die Korruption, die es nach wie vor gibt, in dem jetzt rekommunalisierten Unternehmen CEMAPA einzuführen. Und diese soziale Kontrolle ist wirklich sehr schwer. Das ist nicht zu unterschätzen. Und letzten Endes muss man sagen, dass diese Kontrollformen Bürgervertreter, die mit hineingenommen worden sind in das öffentliche Unternehmen, bis jetzt noch nicht richtig gegriffen haben. Das ist also ein beständiger Kampf. Das geht so weit, dass wir hier in Cochabamba eine ähnliche Situation haben wie auch in La Paz und El Alto. In der Zona Sur im Süden in der Stadt sind 100.000 Menschen nicht angeschlossen an das Wassernetz des öffentlichen Wasserversorgers. Die sind mittlerweile so weit zu sagen, wenn CEMAPA es nicht schafft, uns an die Wasserversorgung anzuschließen und zu unterstützen, auch mit unseren unabhängigen Wassersystemen, die wir haben, unseren eigenen Brunnensystemen, die wir teilweise auch selbst betreiben dort, dann gründen wir ein eigenes Wasserunternehmen für die Zona Sur. Das heißt also ganz klar, obwohl rekommunalisiert wurde, in diesem Kampf, in diesem Wasserkrieg in Cochabamba, hat man bis heute Probleme, soziale Kontrolle auszuüben, hat man bis heute Probleme, tatsächlich ein neues Modell dort einzuführen.
Größtenteils seien es europäische und US-amerikanische Wasserkonzerne, die in Lateinamerika investieren, so die mexikanische Wirtschaftswissenschaftlerin Anester Ceseña. Diese treten aber nicht als Suez oder Bechtel auf, sondern geben sich andere Namen.
Por ejemplo, Bechtel se llamaba Aguas del Tunari en Cochabamba.
Zum Beispiel hieß Bechtel in Cochabamba Wasser von Tunari. Sie geben sich lokale Namen, um die Ablehnung der Bevölkerung zu verhindern und weil es so aussieht, als wäre es ein lokales Unternehmen. Wenn man aber recherchiert, stellt man fest, dass es sich um transnationale Unternehmen handelt, die weltweit agieren.
Süßwasser ist auch in Lateinamerika eine knappe Ressource, wenn auch weltweit knapp 30% der Süßwasservorräte sich in dieser Region befinden. Auch diese Süßwasservorräte wecken das Interesse transnationaler Konzerne und internationaler Institutionen. Ein Beispiel: das Guarani-Aquifer. Das Aquifer ist weltweit das drittgrößte unterirdische Wasserreservoir. Daher gibt es von verschiedenen Seiten ein großes Interesse in dieses Gebiet. Von transnationalen Unternehmen wie Suez, Vivendi und Bechtel, von Seiten der Weltbank, aber auch von kleineren Institutionen wie der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoff in Hannover. Doch es gibt ein Problem. Das Guarani-Aquifer liegt im Grenzgebiet zwischen Paraguay, Brasilien, Uruguay und Argentinien. Doch Grenzgebiete können bislang nicht privatwirtschaftlich genutzt werden. Daher werde versucht, den rechtlichen Status des Aquifers zu verändern, erläutert die mexikanische Wirtschaftswissenschaftlerin Ana Esther Ceseña.
Die Weltbank versucht im Fall des Guarani-Aquifers eine übernationale Gesetzgebung zu etablieren, die dann auch eine Ausbeutung auf übernationaler Ebene erlaubt. Das bedeutet, dass die Länder und Bewohner nicht mehr bestimmen können, was mit der Ressource, die sich auf ihrem Territorium befindet, passiert, sondern dass es in Zukunft eine strategische Ressource der Menschheit ist und aus diesen Gründen von der Menschheit verwaltet werden muss. Es scheint, dass die Menschheit aber zurzeit über die Weltbank, die Welthandelsorganisation und den Internationalen Währungsfonds verwaltet wird. Das heißt, diese internationalen Institutionen setzen die Regeln fest und gestalten die Verwaltung und den Verbrauch.
Del Fondo Monetario, o sea, de todos estos organismos internacionales que sancionan, ponen reglas y sancionan, ¿no? La gestión, el uso.
Die starken Proteste gegen die Wasserprivatisierung führten zu der Einsicht vieler lokaler wie internationaler Institutionen und Unternehmen, dass die Wasserprivatisierung gescheitert ist. Auf dem alle 4 Jahre stattfindenden Weltwasserforum bestätigen Unternehmen, dass die Wasserversorgung weitaus weniger gewinnbringend sei als zunächst gedacht. Nur die Weltbank blieb auf dem alten Kurs, so die Landschaftsplanerin Bettina Köhler, die auf dem Weltwasserforum teilnahm.
Auf dem Weltwasserforum hat es so den Eindruck gemacht, als wären alle bis auf die Weltbank, dass man immer noch sagen konnte, na, die Weltbank ist immer noch relativ pro Privatisierung im Allgemeinen, aber auch die Weltbank ist vorsichtiger geworden. In der letzten Dekade wurden sehr oft Entwicklungsgelder an Konditionalitäten gegründet, die Privatisierung der Wasserversorgung vorgeschrieben hat. Das wird inzwischen gesagt, es findet nicht mehr in dem Umfang statt. Es wird nicht gesagt, Privatisierung darf nicht sein, aber es wird gesagt, sie muss dich sein. Und dann ist es eine Frage von konkreten Projekten, wo dann inzwischen eher die Rede von Public-Private Partnership ist, wo zu schauen sein wird, welche Formen das annimmt. Ein zentrales Stichwort ist eben nicht mehr Privatisierung, sondern Public-Private Partnership. Das sind dann so Mischformen, also wo das wieder von 0 bis knapp 100 gehen kann. Das können versteckte Formen von Privatisierung sein, das kann aber auch einfach nur bedeuten, dass irgendein Konzern eine Aufgabe übernimmt.